Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit
Christine Watti.
Und mit mir, mit Kais Harabi. Hallo.
Hallo Kais. Kais, was ist für dich das Thema der Woche?
Für mich das Thema der Woche, eindeutig das Buch von Salman Rushdie.
War das schon gleich für dich klar am Anfang der Woche?
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich ein bisschen von dem Buch überrascht worden bin, was glaube ich aber nicht vielen Leuten so ging. Aber nachdem klar war, so, dass es in allen Feuilletons am selben Tag besprochen wird und auch so einhellig positiv besprochen wird, da dachte ich so, ja, das müssen wir einfach nochmal bereden, Christine.
Salman Rushdie ist der britisch-indische Autor, der vor knapp 2 Jahren fast von einem Islamisten ermordet worden wäre. Und das Buch heißt Knife, Gedanken nach einem Mordversuch. Und mir ging es nämlich so, dass es überhaupt gar nicht erst mein Thema der Woche war. Aber ich habe dann in unserem Programm in Deutschlandfunk Kultur morgens eine Rezension eines Kollegen gehört, Joachim Scholl, der dieses Buch ganz anders besprochen hat, als wir das üblicherweise kennen, also sehr formalistisch oder so ein bisschen zurückgenommen, sondern da er mehrfach im Gespräch mit Salman Rushdie war, war das so fast persönlich. Also wie er beschrieben hat, wie er dieses Buch eben gelesen hat, was überhaupt dieses Attentat auf Rushdie für ihn bedeutet hat vor 2 Jahren. Und da bin ich, dachte ich dann, okay, das ist eh eine große Geschichte und es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, weil Salman Rushdie ist 76 Jahre alt. Glaube ich jetzt, oh Gott, muss man gleich korrigieren vielleicht, aber wir haben gleich eine Expertin am Start und auf jeden
Mitte
Fall
70.
Mitte 70 und hat natürlich eine bewegte Vergangenheit hinter sich als ein großer und hochgelobter Autor, aber es gibt eben auch die Geschichte von ihm, die wir gleich nochmal erzählen wollen für alle, die sich nicht erinnern oder die sie noch nicht gehört haben, die am Ende wirklich endet, für den Moment erstmal oder zu enden schien in diesem Mordversuch. Und dann dachten wir, das kann man wirklich nochmal erzählen und auch über dieses Buch sprechen. Nämlich da sind wir gar nicht alle einer Meinung vielleicht, aber wer weiß, was unsere Expertin heute in diesem Podcast sagt. Das ist Shirin Tsotsi-Travalla. Sie ist Theaterkritikerin und Literaturkritikerin und wir freuen uns sehr, dass sie heute zum allerersten Mal in Lakonisch Elegant zu Gast ist. Hallo Shirin.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Also
ich kann als erstes schon mal sagen, er ist 76 Jahre alt und wird dieses Jahr noch 77.
Shirin, Christine hat mir erzählt, dass du total freudig auf unsere Anfrage reagiert hast und irgendwie sehr happy warst, wohl endlich mal über Salman Rushdie sprechen zu dürfen. Was verbindet dich mit dem?
Mich verbindet mit Salman Rushdie eigentlich so meine gesamte Lesebiografie. Also es ist natürlich auch was wirklich Persönliches. Mein Vater stammt aus Indien und so habe ich auch die Mitternachtskinder schon sehr früh gelesen und habe zu Hause so ein ganz altes Taschenbuch, wo mir meine indische Großmutter so eine ganz langen, wie sagt man, Widmung reingeschrieben hat, weil sie mir das geschenkt hat. Also das so auf dieser persönlichen Ebene. Und ich habe dann auch als Studentin das mitgekriegt, natürlich mit den satanischen Versen. Und er war bei uns zu Hause sowas wie so ein Hausheiliger, will ich mal sagen. Und von daher war man sehr entsetzt, als das dann passiert ist, dass diese Fatwa ausgesprochen wurde. Und ich habe immer verfolgt, was er so macht und durfte dann später, war er mal da in Berlin, 2006 glaube ich, im Studio LCB am Wannsee. Und da durfte ich mit aufs Podium und habe ihn dann kennengelernt. Das ist ein großes Wort. Ich saß neben ihm und habe ihm die Hand geschüttelt und er hat mir dann mein Buch signiert. Ja, und so habe ich immer weiter verfolgt, was er macht. Und es ist immer einer der sehr besonderen Autoren für mich gewesen.
Vielleicht muss man doch noch mal diesen kleinen Erklärstrang einfügen. Mhm. Also die Fatwa aus dem Jahr 1989, da wurde sie gegen ihn verhängt. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, also ging um das Buch Die satanischen Verse. Und was war der Grund, also warum es ein Todesurteil gegen ihn gab, das ihn dann eben auch jahrzehntelang hat auf eine Art auf der Flucht sein lassen?
Naja, der Grund, man würde lügen, wenn man sagen würde, der Roman sei wirklich der Grund gewesen. Der Grund ist dieses fundamentalistische System in Iran. Die haben, also ich glaube nicht, dass das wirklich jemand gelesen hat, das Buch. Das ist allein der Titel, die satanischen Verse. Und dann sagt irgendjemand, da geht's auch um Mohammed und über den wird sich lächerlich gemacht, was alles nur am Rande stimmt. Und dann gab es eben diesen bekannten Mordauftrag. Aufruf. Und danach musste er ja, ich weiß gar nicht mehr, 14 Jahre im Untergrund irgendwie in London leben. Es gibt eine ganz tolle Autobiografie von ihm unter dem Titel Joseph Anton, was sein Deckname war. Und das 2012, meine ich, erschien. Darin schildert er die genauen Umstände, wie das abgegangen ist in London, was genau passiert ist und auch wie viele Leute ihm feindlich gesinnt waren. Und das finde ich auch rückblickend so bemerkenswert, dass ja heute, Kais hat es ja vorhin schon gesagt, liegen ihm irgendwie alle zu Füßen. Dieses Buch, jetzt auch das Neue, wird hymnisch besprochen, wo man manchmal auch denkt, so ein paar kritische Einwände wären ja schon angebracht. Und damals wurde es gar nicht so literarisch oft besprochen. Also das Literarische Quartett zum Beispiel hat sich geweigert, das Buch zu besprechen, weil irgendwie gesagt wurde, das sei in erster Linie eine politische Sache und keine Literatur. Also darauf hat Daniel Kehlmann nämlich in seiner Laudatio auf den Friedenspreisträger Salman Rushdie im Herbst nochmal hingewiesen, wo ich auch wirklich baff war. Aber das war so. Er war gar nicht dieser anerkannte Autor, wie das heute ist.
Das hat mich auch total überrascht, weil er da natürlich auch in Knife ein bisschen drüber schreibt, dass er, als die Fatwa ausgesprochen wurde, also dass sich die Öffentlichkeit gar nicht so einhellig oder so einig war, dass er geschützt werden muss, sondern manche auch gesagt haben, ja, was schreibst du denn auch so ein Buch selber schuld, das muss man doch eigentlich wissen. Das hat mich schon auch so ein bisschen schockiert, aber du hast ja auch gesagt, diese Episode mit Mohammed oder vermeintlich Mohammed, das ist nur ein kleiner Teil von diesem Buch. Worum geht's überhaupt in die satanischen Verse? Also was ist eigentlich der Inhalt dieses Buches?
Es hat mehrere Stränge und wahnsinnig viele Verweise, wie das oft bei Rushdie ist, weil er sehr so intertextuell arbeitet. Und es geht eigentlich um eine muslimische Familie, die nach London migriert. Und es geht aber auch um, es gibt eine ganz große Anspielung auf Paradise Lost von John Milton oder auf Ovid und die Metamorphosen. Und das verbindet er alles in so einer, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Es ist immer so, was bei Rushdie so ganz überbordend und das, was man mit magischem Realismus, obwohl man das immer, das mag er selbst auch nicht und es ist irgendwie so eine ungenügende Vokabel, die man ja eher mit lateinamerikanischem Erzählen, so Garcia Marquez verbindet. Aber er es sind keine realistischen Romane, sondern die Realität wird immer irgendwie transformiert in was Neues. Und die Bezüge kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Also diese literarischen Verweise, die ich eben genannt habe, aber auch Film und Comic und Trash, es fließt alles hinein. Ein Kritiker hat mal sehr schön von der Vollfettstufe des Erzählens in Bezug auf Rushdie gesprochen. Und das trifft es irgendwie immer noch super.
Was für ein Bild. Also ich kann mir total vorstellen, was gemeint ist und gleichzeitig so richtig elegant ist es nicht beschrieben. Aber okay, es ist sehr, sehr eindrücklich und eindeutig. Wenn wir jetzt von den satanischen Versen weitergehen, dann hast du schon die 14 Jahre in einer Art von Exil erwähnt. Dann machen wir jetzt einen großen Sprung bis zum Attentat vor 2 Jahren. Beziehungsweise will ich nochmal kurz fragen, dazwischen war diese Fatwa und auch die satanischen Verse eigentlich, ist es verblasst und wurde es immer ein bisschen mehr Vergangenheit oder was war da in der Zeit dazwischen? Hat sich Salman Rushdie noch bedroht gefühlt kurz bevor dieses Attentat passiert ist oder hatte er das Gefühl oder konnte er das Gefühl haben, ich muss zwar beschützt werden, aber es ist eigentlich beruhigt?
Naja, kurz davor hatte er das Gefühl ja nicht mehr, das beschreibt er in Knife. Aber dazwischen sicher noch, also damals, was ich vorhin erzählt habe, 2006 da im Studio LCB, da war natürlich Polizeischutz da noch. Aber und ja, jetzt natürlich in der Paulskirche auch. Ich glaube, das hat immer so ein bisschen gewandelt. Er ist ja dann umgezogen nach New York. Ich weiß ja nicht genau, wann das war, aber ich glaube, da hat es sich für ihn so ein bisschen beruhigt, weil er dann erstmal so von der Bildfläche da in London weg war. Aber die Gefahr war wohl nie ganz weg. Also jetzt bei dem Attentat, das schreibt er ja auch, dass er nicht versteht, warum da keine wirklichen Sicherheitsvorkehrungen, warum es das nicht gab. Also das kann ich mir auch nicht erklären.
Dann können wir ja eigentlich jetzt aber mal wirklich zu der Aufarbeitung des Attentats auch kommen und zu dem, was wir in Knife, Gedanken nach einem Mordversuch, lesen können. Also ich habe ja schon so ein bisschen jetzt geschildert, also tatsächlich wird dieses Attentat geschildert und zwar aus seiner Perspektive. Wie findest du oder wie würdest du beschreiben, wie er da rangegangen ist, also um zu erzählen, wie es ihm ging und was aber auch in dem Moment, was ja ein unvorstellbarer Übergriff ist, wie er den verarbeitet hat literarisch? Oder auch dokumentarisch. Kann man ja auch gleich drüber reden, wie es eigentlich verarbeitet ist.
Genau, also dokumentarisch und literarisch. Er geht ja erstmal, also vielleicht sagen wir, dass sich das Buch ja in zwei Teile teilt. Mhm. Der erste Teil ist mit der Engel des Todes, der zweite mit der Engel des Lebens überschrieben. Und dann gibt es in diesen jeweiligen Teilen jeweils vier sehr unterschiedliche Kapitel. Also das ganze Buch besteht aus 8 sehr disparaten Teilen, würde ich sagen. Und er fängt an, indem er in Ich-Form, was ungewöhnlich ist, weil in seiner Autobiografie, die ich vorhin erwähnt habe mit Joseph Anton, das hat er ja personal, also immer von sich in Er-Form geschrieben. Und jetzt beschreibt er genau, also wirklich detailliert und haarklein dieses Attentat. Also genau wie der Mann auf ihn zuläuft, wie viel Stiche und auch diesen Stich ins Auge, wie er da liegt, was er gedacht hat, dass er dann hört, wie zum Beispiel die Sicherheitsleute sagen, wir müssen den Anzug aufschneiden und er so denkt, oh scheiße, das ist so ein ganz teurer Anzug, bitte nicht. Und so Sachen, was dann typisch auch Rushdie ist, also dieses, das hat ja immer so diesen britischen schwarzen Humor, selbst in so einer Situation. Und dann ist es eigentlich auch eine Kranken- und Genesungsgeschichte, die sehr detailliert, sehr privat, sehr intim alle diese Untersuchungen erzählt, aber auch er offenbart seine ganzen Ängste. Also wir erfahren von ihm, das hat mich sehr erschüttert, dass davor schon lange seine größte Angst im Leben war, dass er einmal blind werden könnte. Und jetzt hat er halt dieses eine Auge verloren, was ja also wirklich eine massive Einschränkung im Alltag für ihn bedeutet. Und das ist ein wesentlicher Teil. Es gibt einen Teil, da macht er seiner 5. Ehefrau Eliza quasi eine Liebeserklärung in einem Kapitel. Dann beschreibt er in einem die Reha. Und dann beschäftigt er sich auch mit dem Attentäter durchaus in einem Teil, den ich überhaupt nicht gelungen fand, weil er erst überlegt, ob er den Attentäter im Gefängnis besuchen soll. Und davon nimmt er dann aber Abstand und dann imaginiert er einen Dialog mit diesem Attentäter. Und für mich funktioniert das gar nicht in dem Buch, weil ich meine immer zu merken, dass da auch so ein Witz oder so ein Sarkasmus rein soll. Aber ich finde, es überträgt sich nicht oder es funktioniert nicht. Irgendwie fand ich das einen sehr schwachen Teil in diesem Buch.
Ey, das ist aber echt interessant, dass du das sagst. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge man am besten über das Buch spricht. Mhm. Und ich kann vielleicht davor nochmal kurz erklären, dass ich das Buch tatsächlich als Hörbuch gehört habe, was in dem Fall aber deswegen eindrücklich war, weil es von Salman Rushdie selber gelesen ist. Und so bin ich also stundenlang durch die Gegend gelaufen und hatte seine Stimme im Ohr. Und das macht, finde ich, aus dem Text wirklich nochmal was ganz anderes, weil alle Kritik, die ich an Formulierungen vielleicht hätte oder an Stellen des Buches, die sind viel schwieriger zu Ende zu denken, wenn der Autor selber seine eigene Geschichte aus der Ich-Perspektive einem vorträgt. Das ist mir nochmal so aufgefallen, dass mir das vielleicht an manchen Stellen leichter gefallen wäre zu denken, naja, das hätte ich aber so oder so anders gerne gelesen. Aber dadurch, dass er das selber erzählt und dass die Geschichte so überwältigend auch an vielen Stellen ist und gerade diese ganzen Verletzungserzählungen und was mit ihm körperlich passiert ist, man fast beim Zuhören schon schwer aushalten kann, dachte ich aber bei diesem Teil, mit diesem Gespräch mit dem Attentäter, um das plastisch zu machen, also er spricht mit ihm und denkt sich wirklich so einen Dialog aus. Und ich fand nicht, dass ich so das Gefühl hatte, da fehlt vielleicht der Witz, der nicht ganz aufgeht oder irgend so eine Stimmung, die er erzeugen will und die nicht funktioniert, sondern ich fand es so überraschend und dadurch aber auch berührend einfach. Also seine Versuche zu sagen, aber guck mal, weißt du, dass auch Muslime mein Buch gelesen haben? Kannst du dir nicht vorstellen, dass es eine andere Perspektive gibt auf das, was ich geschrieben habe oder was ich sagen wollte? Und das war so ein einfaches Ringen darum, ob er ihm hätte erklären können, dass die Sicht dieses Attentäters falsch ist. Ich habe fast davon berührt, dass es am Ende nur darum geht, zu sagen, du liegst falsch, du Attentäter. Das ist nicht richtig. Ich habe das alles gar nicht so gemeint. Guck mal, andere haben mich besser verstanden als du. So wie man auch in so einem Gespräch unter Freunden oder mit Arbeitskollegen sprechen würde, wo man immer sagt, du siehst nicht das ganze Bild. Hm. Und das fand ich ziemlich nachvollziehbar und vielleicht auch literarisch jetzt nicht wahnsinnig durchdacht, aber auch daher rührend, dass es am Ende nur darum geht, jemandem erklären zu wollen, dass das nicht richtig ist, was der da gerade tut.
Hm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich von dieser Passage halten soll. Das ist so eine der Stellen, an denen ich irgendwie sehr und auch immer noch sehr unentschlossen bin, wie ich darüber denke. Ich finde es halt irgendwie als Akt, irgendwie nicht zu diesem Attentäter zu gehen und quasi ein tatsächlich stattgefundenes Gespräch aufzuschreiben, sondern sich das halt auszudenken und sich irgendwie auch so die Deutungshoheit über diese Geschichte eigentlich zu holen, schon sehr, sehr wirkungsvoll, aber auch gleichzeitig halt irgendwie so durchschaubar. Und das ist, also irgendwie wirkt es wie so ein PR-Trick und weniger wie so eine tatsächliche literarische Anstrengung für mich. Und deswegen bin ich so unentschlossen.
Aber es ist noch das, Entschuldigung, das muss ich noch schnell sagen. Es ist ein bisschen wie, daran hat mich es auch erinnert, wie dieser innere Monolog, wenn einem was wahnsinnig Ungerechtes passiert ist. Und das kann man nicht wahnsinnig ungerecht nennen, was Salman Rushdie widerfahren ist. Aber dieses, dass man damit so hadert und immer denkt, es ist nicht richtig, der hat nicht recht, der andere. So. Und das fand ich...
Ja, aber das hat, so hast du es ja auch beschrieben, das hat halt so was Kindliches, ja, genau. Was du dann berührend fandst, und mich hat es eher genervt, weil ich dann so dachte, Mensch, wir können jetzt nicht darüber reden, ob der dein Buch wirklich gelesen hat. Ist das jetzt nicht egal, wenn jemand einen fast tötet? Und ich glaube, das Rushdie hat dann auch sowas, ja, das klingt dann fast so ein bisschen beleidigt, dass er das Buch wohl nicht ganz gelesen hat, stimmt, und nicht richtig verstanden hat.
Das finde ich wiederum total nachvollziehbar. Also ich glaub, wenn mich jemand wegen des Buches versucht umzubringen, dass er nicht gelesen hat, das ist schon...
Also mir wäre das, glaube ich, dann egal. In dem Fall.
Aber ich weiß gar nicht, ich habe das Buch ja in der deutschen Übersetzung gelesen von Bernhard Robben. Und ich hatte da so ein bisschen, also so generell so ein bisschen Probleme mit dem Tonfall, weil ich oft so das Gefühl hatte, dass, ich weiß nicht, ob das in der englischen Version auch so ist, aber dass Rushdie da so ein bisschen, ja, wie so ein trotteliger alter Mann manchmal rüberkommt. Also es gibt natürlich irgendwie diese Momente des Humors, aber dann sind auch so Sätze wie, wenn er zurück nach New York kommt und so ein bisschen so seine Einfahrt in die Stadt beschreibt, und dann fallen so Wendungen wie, ja, in den Parks waren die junge Frauen in voller Blüte. Das fand ich so richtig harten Boomer-Cringe. Und dann habe ich mich wirklich so gefragt, so...
Das, glaube ich, ist aber Rushdie. Also alles, was ich finde, ein Kapitel, da wäre ich wirklich gespannt, auch was ihr sagt, ist dieses Kapitel über seine Ehefrau.
Also die, das kennt seine Geschichte auch, meinst du?
Ja, das finde ich, also da finde ich ja noch den Teil, wo er gegen diese Glastür läuft und sie dann so ihren ersten Krankenschwester-Moment hat, den finde ich noch irgendwie gut, aber danach auch die, also alles an Liebeserklärung an sie, ist irgendwie, weiß ich nicht, klingt für mich wie schon so eine Verteidigungsrede, so, okay, sie ist 30 Jahre jünger, aber es ist die Liebe meines Lebens, und irgendwie, ich konnte das nicht ganz ernst nehmen, muss ich sagen.
Ja, Kais auch nicht, das kann ich dir gleich mal spoilern.
Ah, sehr gut.
Das hat, aber ich sehe es anders. Aber erstmal möchtest du gleich einsteigen, Kais, du mochtest das ja auch nicht, das hast du mir erzählt, bevor ich es gehört habe, den Teil.
Ja, ich habe mich unfassbar schwer getan damit und hatte dann so im Nachgang auch richtig Bauchschmerzen, weil ich dann auch so, ja, auch ganz viele Kritiken zu dem Buch gelesen habe. Das Buch wurde ja wirklich sehr viel besprochen, und auch alles am selben Tag, am Dienstag kam es raus, oder? Mhm.
Ja, und nur von Männern. Ich habe nur Rezensionen von Männern gelesen.
Genau, und auch von Männern einer bestimmten Altersklasse. Die, glaube ich, auch so mental so sehr nah einfach an Rushdie dran sind. Und dann vielleicht auch, also es gibt eine Szene, da beschreibt Rushdie, dass er irgendwie eine ad hoc noch eine Vorsorgeuntersuchung wegen Prostatakrebs kriegt. Und dann dachte ich so, ja, das ist aber was, mit dem Männer in einer bestimmten Altersgruppe einfach relaten können. Und ich habe mich gefragt, ob vielleicht auch daher so diese sehr positive Tenor auf dieses Buch rührt, dass er einfach so sich... Du hast gesagt, er macht sich so verletzlich, er macht sich so ein bisschen nackig, und er macht sich aber auch, finde ich, so sehr menschlich und so sehr auf so eine gewisse Art halt relatable.
Hm.
Aber jetzt hast du nichts über diese, wirklich über diese Liebesgeschichte gesagt.
Ich glaube, die. Ich glaube, da würde ich jetzt ein bisschen meine Klischees von Männern eines bestimmten Alters so ein bisschen so jenseits der Midlife-Crisis offenbaren, die sich dann natürlich dann auch oft eine jüngere Geliebte holen.
Aber da möchte ich mal sagen, ich habe nochmal im Boulevard recherchiert und ja, festgestellt, dass jetzt, das ist nicht die erste sehr viel jüngere Frau in, nee, Salman Rushdies Leben. Die ist jetzt vielleicht nochmal 5 Jahre noch mehr jünger als die da vorherige Frau, aber dass er sehr schöne, große, jüngere Frauen an seiner Seite auf den roten Teppichen dieser Welt vorgezeigt hat, das glaube ich, ist nicht neu. Deswegen habe ich da habe ich gedacht, okay, das ist nochmal, als würde man nochmal ein anderes Fass aufmachen. Ich habe mich auch gewundert, das kann ich eurer Beruhigung sagen über diesen Liebesgeschichten-Part. Also ich war auch so, hä, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir waren noch gerade woanders. Aber dann habe ich trotzdem im Lauf des Lesens oder Hörens des Buches gedacht, das ist ja eben eine absolute Erschütterung, die er da erlebt hat, und dass jemand dann da ist die ganze Zeit und das alles mitmacht und diesen wirklich ja, also verletzten Mann an der Seite erträgt den ganzen Druck, die ganzen Paparazzi, von denen man nicht mehr weiß, ob da nicht doch noch jemand auch noch ein Messer dabei hat, die Angst, all diese ganzen Sachen, dass ich mir schon vorstellen kann, dass er eben Lust hatte, sie auch vorzustellen, weil er ja auch gesagt hat, also überlebt hat er natürlich wegen der medizinischen Kompetenz um ihn herum, aus Glück bestimmt auch, aber auch wegen der Liebe, die ihn umgeben hat, und daran glaube ich tatsächlich, und deswegen Fanny, ich bin auch drüber gestolpert, aber ich hatte das Gefühl, als wäre das fast so wie so eine Auftragsarbeit, diese Liebesgeschichte, und das zu zeigen, wer das eigentlich ist, die ihm da einfach geholfen hat. Deswegen konnte ich das ein bisschen abstrahiert lesen. Und da passt auch wieder das, was ich gerade gesagt habe. Es ist echt schwieriger, es zu kritisieren, wenn er es einem erzählt. Also ich habe das noch nie so erlebt, dass diese Hörbuchebene einem so die ganze Kritik aus den Fingern nimmt an vielen Stellen.
Aber ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das halt genau dann sehr viel besser funktioniert, wenn Salman Rushdie das einem selber erzählt. Mhm. Weil so als Buch fand ich es irgendwie so, es war irgendwie kitschig, ich fand es literarisch einfach schwach. Mhm. Also es ist irgendwie, ich glaube, das ist wirklich sowas, was ich so ein unbeholfener Mit-50er ins Tagebuch schreiben könnte. Aber so von Salman Rushdie hätte ich jetzt irgendwie schon ein bisschen mehr erwartet.
Also das ging mir ähnlich. Ich muss nur gleich den Übersetzer in Schutz nehmen, weil ich finde, das ist so der beste Rushdie-Übersetzer, Bernhard Robben. Also ich glaube nicht, dass das an ihm liegt. Also ich glaube, also ja, auch das, was Christine sagt, und dass Rushdie da auch sowas wie so eine Abrechnung mit der öffentlichen Meinung über ihn irgendwie vorhat, und dass eben deswegen, weiß ich nicht, irgendwie die Gäule durchgegangen sind. Es gibt ja eine kleine Szene, wo die Schwester, mit der er ein sehr gutes Verhältnis hat, ihn dann so drauf aufmerksam macht, dass er irgendwie anders ist. Mhm. So in deren Scherzereien irgendwie nicht mehr so diese Bissigkeit, sondern dass er sowas Sentimentales bekommen hat. Und das ging mir halt ganz ähnlich mit dem Buch, dass ich auch manchmal dachte, ah, wo ist denn der alte Rushdie? Und das ist aber auch eine Frage, die ihn doch in diesem Buch die ganze Zeit umtreibt, ob er noch der Alte ist, ob er noch so schreiben kann wie früher. Und alle Kritiken, die ich jetzt gelesen habe, sagen ihm, ja, er ist ganz der Alte und alles prima. Und ich habe gar nicht das Gefühl, also nicht, ich finde das Buch ja auch nicht jetzt generell schlecht, aber ich finde es halt ambivalent oder disparat. Nicht jeden Teil gleich gut.
Also würdest du sagen, es ist jetzt auch nichts als Einstieg in das Werk von Salman Rushdie?
Nee. Das würde ich nicht zum Einstieg lesen.
Ich muss mal kurz was zwischendurch sagen und dann eine neue Frage an euch stellen. Die Zwischendurch-Bemerkung ist, weil ihr vorhin natürlich festgestellt habt, dass vor allem Männer die Rezensionen geschrieben haben. Da möchte ich nur meine Beobachtung beitragen, dass mir das ehrlich gesagt ständig so geht. Also bei der sogenannten Großliteratur, da ist es halt, weiß ich glaube bei Stuckrad Barre ist mir das letzte Mal aufgefallen oder bei Michelle Houellebecq oder so, dass es sofort, wenn so ein Buch ist, auf das alle warten, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, also dass mindestens 90% der ersten Rezensionen, und da übrigens auch von egal welchen Alters, aber der Autor ist, dann wiederum die Rezensenten sich genau in dieser Kategorie von Feuilletonisten befinden, die dann erstmal alle als erstes ihren Senf dazugeben dürfen. Ich würde sagen, es ist nicht nur eine Rushdie-Geschichte, also nicht nur eine relatable Situation, sondern so ist es im Moment an ganz vielen Stellen noch. Das nur am Rande. Und dann wollte ich euch aber fragen, weil dazu habe ich nämlich auch noch eine These, diese ganzen, also diese wirklich, wirklich teilweise, und das ging mir eben beim Hören auch so, ich musste manchmal so kurz ausschalten und danach wieder einschalten, weil diese detaillierte Schilderung der Krankenhaussituation, der vielen Operationen, Narben, Wunden, Klammern, all diese ganzen Geschichten, das wird eben ja eben, es wird nichts ausgelassen. Und übrigens, selbst bei dieser Prostata-Geschichte habe ich kurz gedacht, ob der Plot-Twist sein wird, dass sie Krebs feststellen und am Ende der Attentäter, der ihn töten wollte, ihn quasi über Bande auf diese Krebserkrankung hat aufmerksam werden lassen. War da nicht so, aber deswegen wollte ich sogar das noch rechtfertigen, weil es war, ging mir eigentlich da auch ein Stück zu weit. Aber die schlimmeren Sachen, nämlich der Kampf ums Überleben und das, der Verlust des Auges und die ganze Detailliertheit von allem, dazu habe ich eine Idee, was, oder es hat was mit mir gemacht, wie man so schön sagt, und wollte aber euch fragen, wie fandet ihr das? Also ist das Zentrum des Buches und ist das literarisch wichtig oder dokumentarisch wichtig oder warum kriegen wir hier wirklich alle Details und zwar nicht so schön wie im Arztroman, auch wenn er manchmal versucht, es ein bisschen augenzwinkernd uns zu vermitteln. Was sagt ihr dazu?
Ich glaube, es ist in erster Linie auch für ihn selbst wichtig, sich das nochmal so en Detail vor Augen zu führen. Mir ist das immer, also auch dieses, oh, das geht mir dann zu weit oder das will ich gar nicht wissen. So, mir geht das immer gar nicht so. Ich will das immer alles wissen. Also ich mag, es gibt ja ganz viele solche Krankengeschichte oder Krebstagebücher. Es kann daran liegen, dass ich Arzttochter bin. Aber ich finde, das hat so eine, ja, es hat ja sowas Privates, aber auch sowas Ehrliches. Und er wird da so auch so menschlich durch. Also ich habe es gerne gelesen. Ich kann ja mal eins, wir wollten ja ein Zitat vielleicht.
Ja.
Mal eins der Zitate, wo ich so finde, dass auch so sein Stil irgendwie gut rauskommt, wo er so vom Krankenhaus schreibt. Und als der Pfleger kam, um das verletzte Auge zu behandeln, sahen Eliza und die anderen, was auf sie wie der Spezialeffekt eines Science-Fiction-Films gewirkt haben muss. Denn das enorm angeschwollene Auge war aus seiner Höhle gequollen und hing wie ein riesiges, weichgekochtes Ei an meinem Gesicht herab. Zitat Ende. Und das ist literarisch, das ist nicht nur dokumentarisch, also das muss man auch beschreiben können. Ist natürlich nicht angenehm, aber es ist einfach gut geschrieben.
Ja, total. Also mir ging es, glaube ich, nicht ganz so wie Christine. Sie hat jetzt auch, als du das Zitat vorgelesen hast, wieder echt krass das Gesicht verzogen. Das hättest du sehen müssen. Das hätte man sehen müssen. Das war wirklich fast wie, wenn man jemandem so zuguckt, der einen Horrorfilm guckt.
Ja, so ist es ja auch. Genau.
Also ich fand diese, mir ging das auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass es jetzt irgendwie so too much information ist sozusagen, sondern ich hatte das Gefühl, dass diese Detailliertheit oder dieser Detailreichtum, mit dem er diese Erfahrung beschreibt, ja auch damit zu tun hat, dass es halt wirklich ein krasser Akt der Gewalt, der ihm widerfahren ist und den er jetzt auch nicht irgendwie schönt oder irgendwie ausschmückt, sondern einfach wirklich als das zeigt, was es ist, nämlich ein, Entschuldigung für das Wortspiel im Voraus, ein einschneidendes Erlebnis. Und er bringt ja an sehr vielen Stellen immer wieder dieses Messer rein, das irgendwie so ja auch so mentale Verbindungen trennt oder emotionale Verbindungen trennt. So Salman von dieser öffentlichen Rushdie-Figur irgendwie trennt. So, also das taucht immer wieder auf und ich finde, da ist es schon tatsächlich irgendwie sehr wichtig, dass er auch beschreibt, was ihm widerfahren ist und was für ein krasser Genesungsprozess es auch einfach ist, den er da hat durchgestanden und mit wie viel Anstrengung er sich auch wieder zurück ins öffentliche Leben gekämpft hat. Also der ist ja heute auch wieder ein sehr, sehr öffentlicher Autor. Und das fand ich schon bemerkenswert. Und dann ist es ist natürlich auch so eine klassische Kämpfergeschichte, die man, glaube ich, auch ganz gerne liest. Und wenn das jetzt alles so ein bisschen so, oh ja, dann haben sie da ein Pflaster draufgeklebt, wo irgendwie Glücksschweinchen drauf waren und da eins mit Kleeblättern. Das hätte man, glaube ich, auch nicht lesen wollen.
Ja, und ich, also was ich noch dachte, also klar, das ist einerseits, hat es schon was eben auch von so einer Heldengeschichte, weil natürlich dann auch immer die bisschen augenzwinkernden Anmerkungen, ja, liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie das und das, wenn Sie nicht erleben wollen, wie man Ihr Auge so und so betäubt, passen Sie besser auf, denn es tut sehr weh und so. Und das ist aber, und es hilft einem oder zumindest Leuten wie mir, die dann kurz mal empfindlich reagieren, natürlich auch über diese Stellen hinweg. Und ich mache jetzt aber nochmal einen größeren Bogen auf, weil ich fand schon, dass diese ganzen detaillierten Schilderungen auch nochmal was illustriert haben, was wir sonst, wenn wir auf die allgemeine Nachrichtenlage immer schon, aber auch im Moment irgendwie schauen, was wir sonst natürlich nie so richtig begreifen. Also ihm ist was passiert, weil jemand aus religiösen, ideologischen Gründen beschlossen hat, das kann ich dir antun. Und was dann ihm angetan wurde, was ihm nämlich jetzt fehlt, die kaputte Hand, das Auge ist nicht mehr da, diese ganzen Wochen, Monate lang, wahrscheinlich bis an sein Lebensende zu ertragenden Verletzungen, das sehen wir ja sonst in irgendwelchen Nachrichten nur als irgendwie so Ideen von den israelischen Geiseln bis zu den Menschen in Gaza, den Leuten in der Ukraine, Hanau-Opfern und so weiter. Also ich mache jetzt einfach nur so schlimmerweise so eine Kurzaufzählung von den Ereignissen, an die es mich hat denken lassen. Und alles, was wir da sehen und hören und so weiter, sind halt Zahlen und Worte dafür. Und Salman Rushdie aber erzählt eben anhand seines eigenen Beispiels, was das eigentlich in Wirklichkeit bedeutet und wie man wirklich mitleiden kann auf der wirklich persönlichen Ebene, dass es also nicht gerecht ist, ist so, wie gesagt, einfach gesagt, aber dass einem das jemand angetan hat aufgrund eines nichtigen Grundes, aber dass sich jemand bemüßigt gefühlt hat zu sagen, so dir kann ich das antun, ich habe die und die Gründe dafür, du musst sterben, du musst leiden, du musst verletzt werden, und das erleben wir in abstrakt die ganze Zeit, aber wenn man sich mit Rushdie beschäftigt und seiner Krankengeschichte, dann haben wir da zumindest die Möglichkeit, uns nochmal genau vor Augen zu führen, was das eigentlich alles eigentlich heißt.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass das bestimmten Grund war. Also ja. Weil auch die Reaktion diesmal so anders war auf dieses Attentat, dass ihm das jetzt nochmal ein Bedürfnis war, genau das zu schildern, was es für ihn bedeutet. Also weil er ja da 89 nach der Fatwa irgendwie nicht mit durchgedrungen ist sofort, dass irgendwie die Menschen auf seiner Seite waren. Und ihm ist das ja, weil du es eben gesagt hast, dass man aus einem nichtigen Anlass irgendwie fast ermordet wird, sondern ihm ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass er das nicht nur in Anführungsstrichelchen als Attentat, sondern dass man das eben als einen Terrorangriff auch sieht. Also ich glaube, diese ganze Rahmung spielt eine große Rolle auch für das Buch.
Und ich glaube, was auch noch ein großer Faktor ist, das schließt so ein bisschen eigentlich an die These von Christine. Ich glaube, was auch ein großer Faktor ist, ist einfach so dieses, er schreibt ja in dem Buch ganz viel auch darüber, dass er eigentlich versucht hat, immer mehr zu sein als, der Typ mit der Fatwa, und dass er da eigentlich irgendwie keine Lust hatte, immer so als auch Galionsfigur dann einer Bewegung der Freiheit des Wortes irgendwie herhalten zu müssen und gar nicht für seine Literatur irgendwie wahrgenommen zu werden, was sie natürlich jetzt mit diesem Terrorakt wieder eingeholt sozusagen, weil er jetzt tatsächlich irgendwie derjenige ist, der angegriffen wurde, auf den ein Attentat verübt wurde, der auch überlebt hat. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, warum er sich dort eben in diesem Buch so nackig macht und so menschlich erzählt, ist eben, dass er zeigen will, so, nee, ich bin eigentlich gar nicht dieser, ich bin nicht der mit der Fatwa, ich bin der Typ, der irgendwie durch Zufall erfährt, dass er beinahe Prostatakrebs hatte und der halt beim ersten Kennenlernen mit meiner aktuellen Frau gegen eine Glastür gerannt ist, wie so ein Depp. So, also dieses eben, dass er wieder so auch für sich so diese Person Salman sozusagen in den Vordergrund stellt und nicht Rushdie, der mit der Fatwa, der mit den satanischen Versen, der bei einem Messerangriff sein Auge verloren hat, ist.
Und vielleicht ist das auch die Erklärung dafür, für diese Liebesgeschichte, dass er sie so aufgeschrieben hat, wie er sie aufgeschrieben hat, dass er da eben nicht der Universalgelehrte und einer der besten Schriftsteller der Welt sich darin kenntlich macht, sondern einfach so ein verknallter, älterer Mann.
Ich glaube, aus der Warte finde ich es dann doch auch irgendwie wieder ganz süß.
Eigentlich
ganz
schon,
süß.
Ne?
Ja. Aber dann finde ich es auch schade, dass es so in den oder zumindest in den meisten Kritiken, die ich gelesen habe, gar nicht so wahrgenommen wird, sondern dass er da wirklich halt wieder zu dieser Galionsfigur des freien Wortes erklärt wird. Und dass es eigentlich sozusagen dem, was meine Interpretation ist, was er mit diesem Text möchte, total entgegenläuft.
Mhm. Aber hattest du wirklich den Eindruck, oder hast du den Eindruck, dass er nicht als Galionsfigur der Kämpfer für die Meinungsfreiheit gelten will? Das hatte ich schon. Ihm geht es nur auf die Nerven, dass er halt immer in einem Atemzug mit der Fatwa. Also er gilt ja wirklich als bekanntester Autor der ganzen Welt. Und das hat er halt leider nicht nur seinem Werk zu verdanken, sondern eben dieser Fatwa. Ich dachte deswegen.
Ja, ich glaube, da hast du recht. Das habe ich, glaube ich, nicht klar formuliert, ja.
Ich meine, er schließt ja auch nochmal dann ab, dieses Buch, in dem er schon auch nochmal eine ganz klare Positionierung und auch Abrechnung mit Ideologie und Religion, die außerhalb des Privaten ausgeübt wird, hinten anstellt. Also da wird das Buch ja dann auch tatsächlich, dann wird es wirklich politisch oder gesellschaftspolitisch und dann sind wir auch weg von den Liebesgeschichten und den ganzen Klammernadeln und sonstigen Geschichten, sondern das ist natürlich nochmal die Antwort. Also und das ist ja dann, das ist doch interessant, weil nach dem vielleicht ein bisschen unbeholfenen Selbstgespräch mit dem Attentäter, dem er nicht begegnen will, aber mit dem er irgendwie doch was verhandeln will, da kommt ja dann da am Schluss ja schon nochmal seine Haltung und alles nochmal ganz klar raus und dann eben nicht mehr so ein bisschen, wie hast du vorhin gesagt, kindlich, sondern dann ist ja nochmal, das ist ja eher mit Ausrufezeichen, das ist nochmal die Ansage am Ende, finde ich, dass er da dann schon nochmal eigentlich doch wieder dem Attentäter auf eine Art antwortet oder genau allen, die sich seiner Meinung nach eben auf diese Art und Weise mit Religion beschäftigen und daraus Schlüsse ziehen, wer wie leben darf in dieser Welt.
Ich fand das relativ erwartbar, dass er das irgendwann in diesem Buch macht. Er sagt ja da auch nichts Neues. Also ganz ähnliche Sachen hat er in seiner Rede beim Friedenspreis im Herbst auch gesagt. Also dieses, dass wir die Meinungsfreiheit verteidigen müssen, auch wenn sie uns selbst beleidigt. Aber ich würde einen Schritt zurückgehen. Ich fand nämlich dieses Kapitel davor irgendwie für mich fast eines der besten, wo er nochmal an den Ort des Geschehens geht.
Ah, ja, stimmt.
Und das,
ja.
Das fand ich wirklich richtig, während mir manches sonst zu touchy war, das fand ich wirklich sehr berührend. Also wie er sich dem nochmal wie in so einer Art Konfrontationstherapie stellt. Darüber haben wir auch gar nicht geredet, dass er selbst das ja auch dieses Buch als Teil der Therapie auf so einem Heilungsprozess eigentlich sieht. Das fand ich eigentlich auch interessant für jemanden wie Rushdie, dass er überhaupt sowas in den Mund nimmt, wie das Schreiben auch Therapie und Selbstermächtigung sein kann in dem Fall. Jetzt habe ich zu viele Sachen auf einmal gesagt.
Nee, aber das ist gut.
Ich fand es relativ spannend, dass er am Ende eben tatsächlich mit sowas wie Schreiben als Therapie hantiert und auch ja an einer Stelle irgendwie meinte, so, ich habe die Notizen für meinen neuen Roman auf dem Computer aufgemacht und dann war mir so klar, nee, das kann ich jetzt gerade erstmal nicht schreiben, sondern ich muss mich jetzt erstmal mit mir selber beschäftigen. Und ich glaube, es ist natürlich auch der Urreflex des Schriftstellers, da auch Literatur draus zu machen. Das ist ja irgendwie, finde ich, auch total, total nachvollziehbar. Insofern, ja, weiß ich gar nicht, was ich jetzt noch mehr dazu hinzufügen wollte.
Und man eigentlich denkt man sich das ja auch aus und hätte wahrscheinlich, bis er es nicht selber eingeräumt hat, eigentlich auch die ganze Zeit ja am liebsten schon selbst gedacht, das, was er da macht, in dem Detailreichtum oder in der Ich-Perspektive, muss natürlich einen therapeutischen Ansatz haben. Und sonst hätte man gedacht, wenn man ihn mal interviewen darf, könnte man ihn dann fragen, ist das für Sie auch eine Art, während des Heilungsprozesses gewesen, mit allem klarzukommen, und hätte dann gedacht, was ist das für eine dumme Frage? Aber tatsächlich ist es so, ne? Also das offenbart sich einem ja beim Lesen auch sehr schnell, dass es das auch sein muss. Und auch da gibt es ja nicht die Szene mit dem, ich hoffe, das ist richtig, der Verleger, der zu ihm irgendwann sagt, schon noch während er im Krankenhaus ist, du wirst irgendwann über diese Geschichte schreiben. Also es ist eh klar, wie auch nicht. Und dann ist es ja auch, hat es ja auch noch was Aktivistisches, liegt ja auch noch drin, wenn man es so versteht, wie ich vorhin das versucht habe zu beschreiben, dass es halt um mehr geht. Das ist halt auch die Frage, glaube ich, ist es ein politisches Buch? Ist es natürlich? Findet die Frage ist fast so naiv, wie ist es ein therapeutischer Ansatz, oder?
Ja, also ich glaube, ich kenne auch gar kein Rushdie-Buch, was nicht politisch wäre. Ja, also mir würde gar keins einfallen. Ja, also auch die Romane, also selbst das Kinderbuch und ja.
Ja, ich würde definitiv auch sagen, dass es ein politisches Buch ist, weil es ja auch ein politischer Akt der Gewalt ist, von dem das Ganze ausgeht.
Genau.
Also natürlich muss es dann auch ein politisches Buch sein. Aber ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, und das ist so auch was ich in der Rezeption des Buches so gelesen habe, ist, was hat das Buch eigentlich mit heute zu tun? Also was hat es mit jenseits von dieser Geschichte von Salman Rushdie eigentlich tatsächlich mit, also können wir da irgendwas für unsere Gegenwart draus mitnehmen?
Ja, die Frage wirft das Buch auf jeden Fall auf. Also ich musste auch, also ich habe gerade nochmal die Kritik, ich glaube, es war in der Süddeutschen Zeitung, da war die Überschrift, das Buch zur Gegenwart. Und dann, ja, na klar hat das was mit unserer Gegenwart zu tun, weil ja jetzt gerade Verhältnis Iran, also jetzt nach dem iranischen Angriff auf Israel, jetzt, ich weiß ist gerade die Frage, ob Israel zurückschlägt in dem Regime in Iran. Das sind dieselben Fragen, die wir uns 89 auch gestellt haben. Also kann man mit so einem Land Handelsbeziehungen eingehen? Wie geht man damit um? Von daher macht dieses Buch auch nochmal darauf aufmerksam, dass sich da nicht viel getan hat in dieser Zeit. Also von daher hat es schon was mit der aktuellen Lage und auch mit der Ukraine, weil Iran ja auch Putin unterstützt. Also das ist halt gerade so die Konfliktherde in der Welt, die das Buch auf jeden Fall auch aufgreift. Von daher habe ich gestutzt über das Buch zur Gegenwart, weil das klingt auch so ein bisschen reißerisch, aber irgendwie ist schon was dran. Das sind einfach Themen, die uns gerade angehen. Also wie gehen wir mit islamistischem Terror um?
Es ist ja auch, also wenn es ein Popsong wäre, würde man sagen, es ist ein Antikriegslied und es ist natürlich auch ein Antikriegsbuch im weitesten Sinne, oder? Oder auch im engeren Sinne. Also es hat, also das, was natürlich dann auch immer so einfach dann zusammenzufassen ist, das habe ich leider auch schon in sehr vielen Rezensionen gelesen. Also es geht natürlich am Ende, es geht um die Liebe und ist es gegen Gewalt und so weiter. Das ist sozusagen die Hauptbotschaft, aber die kann man da ja eben auch rauslesen. Und ich finde wirklich da nochmal den, weil du hast recht, das vorletzte Kapitel ist eigentlich wichtiger zu besprechen, aber die Botschaft des letzten Kapitels, auch wenn es eine sich wiederholende Botschaft ist, das ist ja auch die es dann auch zu einem politischen Buch macht und aus dem dann, wer will, die Losungen quasi zur Gegenwart herauslesen kann und die natürlich sich immer auf die Grundlage zu vieler Konflikte immer noch berufen, wo man sich ja auch immer vorkommt, was ja das Schlimmste, finde ich, der heutigen Zeit ist und der Erkenntnisse, die man so hat, dass man das Gefühl hat, es hat sich so viel eben nicht verändert. Also dadurch, dass diese Grundlage und der Nährboden für Kriege und Konflikte eben Ideologie und Religion an den meisten Stellen oder eigentlich an allen Stellen ist, ist man da ja ständig in so einem Bumerang-Effekt gefangen, der einen immer wieder zu denselben Fragen, da muss auch Salman Rushdie erst verletzt werden, um dann immer wieder dasselbe zu sagen, aber wir kommen da nicht richtig raus und ich weiß auch nicht, ob das Buch das schafft, aber auf jeden Fall glaube ich, rüttelt es einen schon nochmal wach durch das ganze Blut, das da vergossen wird und auch natürlich durch die wieder vorgetragene Erkenntnis, wie es ein bisschen einfacher wäre in den Gesellschaften und zwischen den Menschen. Also schon.
Ja, das und der Frust wird aber auch deutlich, ja. Also von Rushdie. Er ist ja auch, also Indien war, also sein Heimatland hat überhaupt nichts gesagt zu dieser Messerattacke, wie er schreibt. Und Indien, das sagt er, glaube ich, auch in dem Buch, da sind nicht die Dinge gleich geblieben, sondern die Situation hat sich maximal verschlechtert, also weil es auf dem Weg in ein wirklich autokratisches System ist. Und Amerika, da hat er ja auch schon Romane drüber geschrieben, ist die Situation ja ähnlich. Also die Weltlage hat sich eigentlich verdüstert seit 89 noch.
Ja.
Jetzt müssen wir noch was Positives
sagen. Ja, ich wollte gerade nämlich sagen, okay, da machen wir nochmal kurz Lieblingsszenen. Und dann, aber dann dachte ich, das ist halt wahnsinnig unpositiv, was ich jetzt sage, weil ich habe...
Oder nochmal Liebe.
Ja, oder nochmal Liebe. Aber ich will trotzdem sagen, dass meine, also Lieblingsszene, und das klingt dann so super zynisch und düster, aber ich fand schon den ganzen Einstieg ziemlich spektakulär. Und die Schilderung des vielleicht Sterbens, das ihm da widerfahren ist und auch diese zwischenzeitliche Außen-Innen-Wahrnehmung, also so er sortiert seine Gedanken, die Informationen, die auf ihn einstrudeln und sagt dann so einen Satz wie My body was dying and it was taking me with it. Also fand ich zumindest ein ziemlich starkes Bild. Im Gegensatz zu, es ist alles so super, super, supernatural und irgendwie, irgendwo ist das helle Licht am Ende des Tunnels, das hat er so beschrieben, hatte er gar nicht, sondern, und diesen Satz, den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Also das, weil ich mir den so vorstellen konnte, dass das auf einmal getrennt funktioniert, was da passiert, ne? Also der Körper stirbt und er wird damit runtergerissen vielleicht. Das fand ich schon sehr, sehr stark.
Also ich mochte sehr gern diese Szene, wo er beschreibt, wie er sich selbst fremd geworden ist. Also weil er sich auch nicht wiedererkennt und wie er dann zum ersten Mal in diesem ersten Krankenzimmer ist ja überhaupt kein Spiegel. Und später stellt er sich vor den Spiegel und dann ist es auch eine Szene, wo er dann eben nicht mehr in Ich-Form über sich schreibt, sondern wieder ins Er wechselt und diese Erfahrung beschreibt, dass er eigentlich diesen Mann, den er da sieht, nicht kennt und sich fragt, ob das jetzt sein ganzes Leben, sein restliches Leben so bleibt. Also das fand ich sehr berührend und aber auch, man kann das ganze Buch ja auch als eines auch über Alter und Tod reden. Es kommen ja unheimlich viele Schriftstellerkollegen und Kolleginnen vor und viele, die gestorben sind oder krank sind. Und diese Schiene fand ich einfach auch literarisch sehr gelungen.
Ich glaube, das war tatsächlich auch so die Parts, die mich am meisten fasziniert haben. Also wenn er dann so erzählt, dass er mit Martin Amis, der ich glaube vergangenes Jahr gestorben ist, und mit Paul Auster, der jetzt Krebs hat, und wie so, also ich glaube, das ist einfach auch wieder sowas, was irgendwie sehr, sehr nachvollziehbar ist. So eine Erfahrung, dass du irgendwann ist man halt in einem Alter, in dem die Menschen um einen herum, mit denen man sehr viel Zeit verbracht hat, dem man sich verbunden fühlt, auf einmal krank werden, auf einmal alt werden. Und dass er gerade quasi ihn versucht, so mit aller Kraft in die entgegengesetzte Richtung zu steuern und seinen Körper wieder herzustellen, während er um sich herum halt diesen körperlichen Verfall sieht, das ist schon, fand ich schon auch sehr, sehr stark. Und mir ging es bei dieser Szene, das ist auch eine meiner Lieblingsszenen aus dem Buch, wo er sich das erste Mal im Spiegel sieht. Ich hatte richtig Herzklopfen dabei, was er da im Spiegel sieht.
Ja.
Das fand ich richtig stark.
Ja. Aber was jetzt schön ist, ich finde das Buch jetzt nach dem Gespräch besser als vor dem Gespräch.
Ja.
Das ist doch schön, oder? Das spricht doch für das Gespräch über Bücher.
Auf jeden Fall. Also es spricht auf jeden Fall für Lesekreise, für Podcasts, für literarische Runden, für alles.
Alles.
Das finde ich aber wirklich. Also sogar auch wenn man, wir haben ja auch schon geredet, Kais und ich, auch selbst wenn man sich dann gar nicht einig ist, aber das aber trotzdem passiert was, das ist ganz toll.
Ja.
Toll. Danke.
Sehr gerne.
Jetzt können natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch noch sich mit dem Buch beschäftigen und es hören oder auch lesen. Wer noch mehr Meinung dazu hat, kann die uns schicken, oder?
Genau, an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de könnt ihr per elektronischer Post schreiben, was ihr von Knife von Salman Rushdie haltet. Wenn ihr uns schreibt, dann lesen wir uns das auch durch.
Und greifen es auf jeden Fall wieder auf und teilen es auch mit Shirin Soti Travalla. Das war ganz, ganz toll. Deine Premiere in Lakonisch Elegant. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und es war erhellend und alles, was man so braucht für so ein gutes Buchgespräch. Vielen Dank dir.
Ja, gerne. Ich glaube nur, wir haben jetzt immer, weil ich sage immer Salman Rushdie und ich glaube, ich habe in der Paulskirche beim Friedenspreis gelernt, dass er Salman heißt. Aber ich kann mir es leider nicht mehr abgewöhnen. Aber wir sagen es jetzt einmal und dann.
Ja, er heißt, ich habe es jetzt, da ich es im Original gehört habe, er heißt tatsächlich Salman.
Das ist so eingedeutscht.
Ja, genau.
Richtig eingedeutscht.
Er ist ja Weltbürger, von daher.
Möge er uns das verzeihen.
Wenn er diesen Podcast hört.
Ja, natürlich.
Danke fürs Zuhören, danke fürs Sprechen.
Danke.
Tschüss, Kais.
Tschüss, Christine.
Bis bald.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.